Guten Morgen, lieber Wolfgang.
Guten Morgen nach Kitzbühel.
Dankeschön. Apotheka ist mittlerweile ein derart reichhaltiger Kosmos geworden. Ich bin jetzt Kitzbühel-Korrespondent von Apokalypse und Filterkaffee. Ist das nicht toll?
Ja, wunderbar.
Das ist so, wie RTL sich eine eigene Mallorca-Korrespondentin gönnt.
Ja.
Dachte ich, das ist doch jetzt hier einfach auch mal an der Zeit, oder?
Und welche sind so deine wesentlichen diplomatischen Aufgaben?
Im Bademantel in der Waagerechten liegen und Giovanni Zarella beim Frühstücksbuffet grüßen.
Sehr gut.
Das ist doch was,
das
oder?
Das ist wunderbar. Dann gibt es ja noch, ich meine, Kitzbühel ist ja auch dieser alte Franz Beckenbauer Gedächtnisort.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da noch ein paar dazu passende Figuren unterwegs sind.
Interessant. Ich wollte mit Niki morgen mal nach Kitzbühel fahren, weil es ja nun wirklich nur eine Viertelstunde von hier entfernt ist.
Ja.
Und da werde ich mal schauen.
Guck
es gibt
mal.
Ja genauso in München am Promenadenplatz gegenüber vom Bayerischen Hof, da gibt es ja so eine Art Michael Jackson Monument, wo Fans und so an so einem Sockel, also fast wie Grabbeigaben oder so, niedergelegt haben. Und sowas müsste es in Kitzbühel ja jetzt nach dem noch gar nicht so lange zurückliegenden Versterben Franz Beckenbauer wahrscheinlich schon geben. Ich werde mich da mal auf die Suche begeben. Da kann ich es ja auch steuerlich absetzen und sagen, es war eine Art Recherche.
In jedem Fall. Und was den Bayerischen Hof angeht, weil Michael Jackson damals seinen Sohn aus dem Fenster gehalten hat. Oder warum gibt es diese Gedächtnisnummer?
Das nimmt man immer an. Das war aber damals im Adlon in Berlin. Es kann aber natürlich auch sein, dass das ein Ereignis ist, dass Michael Jackson auf mehrere Städte verteilt hat. Also so die
dass er damit auf Tour gegangen ist.
Ja, ist auf Tour gegangen, so wie RTL mit der Passion, weißt du? So einmal Essen, einmal gut. Kassel. Wolfgang,
ja.
Wir werden eine moderative Brücke zu deinem Gesprächspartner finden, aber zunächst einmal möchte ich dich fragen, worüber möchtest du lieber reden? Über die Passion bei RTL oder über die Passion Pink des DFB?
Also eigentlich würde ich noch lieber über die Leistungsexplosion der deutschen Fußballnationalmannschaft reden.
Mhm.
Pink als Farbe gefällt mir nicht, aber das muss mir auch nicht gefallen.
Mhm.
Und zu der Passionsgeschichte kann ich überhaupt nichts sagen. Ich habe nicht eine Sekunde meines Lebens mich damit beschäftigt.
Absolut gottlos, Wolfgang. Absolut gottlos. Ich bin wirklich, also du siehst mich mehr als entsetzt. Nein, die deutsche Nationalmannschaft, also die schlechte Nachricht ist natürlich für ungefähr, sagen wir mal so, naja, also die üblichen 12 bis 18 Nationalspieler ist es natürlich eine schlechte Nachricht. Denn
ja.
Das sieht so aus, als hätte Nagelsmann weitestgehend seine Stammelf gefunden, bis auf ein, zwei Positionen.
Und Borussia Dortmund ist abgewickelt worden.
Ja, allerdings, das kann man nun wirklich mit Fug und Recht behaupten. Ja, es waren nur Freundschaftsspiele, aber die waren halt eben dann doch auch gegen Frankreich und die Niederlande. Und da hat sich die deutsche Mannschaft doch als erstaunlich stabil bewiesen. Und ich möchte fast sagen, dass mir das zweite, das schwierige Spiel gegen die Niederlande fast noch besser gefallen hat.
Ja.
Denn das hat ja gezeigt, wie die Mannschaft unter Druck agiert, wenn sie zurückliegen, wenn sie gezwungen sind, sich dann doch nochmal am Riemen zu reißen, sich neu zu formieren und gegen einen, wie ich finde, sogar stärkeren Gegner zu agieren. Das kann einen durchaus, also man muss jetzt nicht gleich in Euphorie verfallen. Wir sind noch nicht wie der Wehr, aber wir sind auch nicht die absoluten Idioten. Also man kann da mit einem ganz guten Gefühl so Richtung Turnier blicken, finde ich schon.
Und weißt du, was mich jetzt abgesehen von dem wirklich überragenden Toni Kroos, also das ist eine Wahnsinnsleistung, so zurückzukommen in dem Alter und nach dieser Pause. Wer mich am meisten überrascht hat, das ist dieses neue Innenverteidiger-Duo. Das hätte ich nicht gedacht. Antonio Rüdiger
und Tah, ne?
Ja. dass die gemeinsam so eine Stabilität und so eine Sicherheit und so eine Selbstverständlichkeit ausstrahlen, das fand ich sehr beeindruckend.
Kommt aber natürlich auch ein bisschen daher, dass die Reihe vor ihnen so gut agiert. Ne?
Ja.
Wenn du dann halt einfach mal so einen Sechser und einen Achter hast, die denen auch schon mal ordentlich Arbeit abnehmen und auch die Außenverteidiger wissen, was sie zu tun haben.
Auf der klassischen Hitzelsberger Position.
So, und da jetzt merkt man doch wieder, 80 Jahre SWR1, Leute, mein lieber Wolfgang, den Steilpass, den nehme ich natürlich direkt an. Und das bringt uns zu einem Mann, der bei der EM 2008 ebenfalls auf der Doppelsechs gespielt hat. Wenn ich mich nicht irre, glaube ich sogar damals mit Simon Rolfes gegen Portugal. Das war ein sensationelles Spiel. Kann sein, dass das kompletter Blödsinn ist, aber nicht ganz. Thomas Hitzlsperger, ein feiner Mensch, ein feiner Fußballer und jemand, der nach der aktiven Karriere dem deutschen Fußball etwas gegeben hat, was bis dato undenkbar gewesen ist.
Ja, er hat ganz einfach gesagt, Kinder, ich bin schwul.
Mhm.
Das hört sich heute, nach dem, was alles passiert ist in den letzten 10 Jahren, relativ banal an. Aber es war damals ein großer, ein mutiger Schritt. Er war wirklich der erste richtig Prominente, der gesagt hat, es ist, wie es ist. Die Reaktionen damals waren medial gesehen nur positiv. Ich habe ihn dann in unserem Gespräch auch gefragt, wie denn eigentlich so die Mitspieler oder die ehemaligen Mitspieler, die ehemaligen Kollegen reagiert haben. Da hat er nur gesagt, also die allermeisten hätten seine Handynummer nicht mehr gefunden.
Ah, ja.
Mit anderen Worten, ja, da kam wohl relativ wenig. Ich habe ihn dann nochmal wegen Jens Lehmann gefragt, weil Lehmann ja in dem Interview direkt nach dem Outing gesagt hat, also er hätte sich gar nicht vorstellen können, dass einer wie Hitzesberger, der so robust unterwegs war, Hitz the Hammer, dass der schwul ist. Also ich finde, dass Hitzesberger bis heute auf eine tolle Art mit dem Thema umgeht. Er hatte jetzt mit Holger Gerz, diesem wirklich sehr, sehr guten Schreiber der Süddeutschen Zeitung, zusammen ein Buch gemacht, das sich wirklich lohnt. Ich habe selten ein Buch von Anfang bis Ende durchgelesen.
Lohnt sich. Ach, wie schön. Sehr gut. Gerade Fußballbücher sind ja auch nicht jedermanns Sache. Da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele gute, das von Thomas Hitzesberger erzählt, zweifelsohne dazu. Holger Gerz von dir erwähnt, fantastischer Journalist der Süddeutschen Zeitung. Also das ist doch ein Duo, das kann man wärmstens empfehlen. Und Thomas Hitzesberger ist hier sowieso immer ein Freund unserer Sendung. Mhm. Aber das, was du gerade angerissen hast, ist dann doch bemerkenswert, weil er ja auch aufräumt mit ein paar vermeintlichen Selbstverständlichkeiten im Gesellschafts- und auch im Fußballbetrieb. Hätte ich auch so nicht erwartet, muss ich sagen.
Und der ist das war mir gar nicht so klar vorher, auf eine wirklich beeindruckende Art breit aufgestellt inzwischen. Mhm. Wir haben die Aufzeichnung gemacht als Schalte nach London, weil, warum London? Mhm. In London hat er ein Restaurant, das ihm gehört.
Ja.
Und da war er jetzt irgendwie geschäftlich unterwegs. Dänemark ist ein Land, das nicht nur Touristen anzieht, sondern im Falle Thomas Hitzesberger, man jetzt einfach feststellen kann, dem gehört ein Fußballclub dort. Mhm. Also der war ja auch Vorstandsvorsitzender des VfB, hat dann hingeschmissen, weil er mit dem Präsidenten nicht klar kam. Der hat sich so breit aufgestellt, so um diesen Fußball rum. Ich finde auch das finde ich sehr beeindruckend.
Total, ja, beeindruckender Typ. Freue mich sehr auf euer Gespräch und nächste Woche um diese Zeit, da werden wir dann über den überraschenden 4:0 Kantersieg von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern reden. Genau. Da bin ich mir ganz sicher, Wolfgang. Genauso wird es kommen, oder?
Ich glaube auch. Ich bin mir sicher. Ja.
Ja. Ciao. Tschüss.
Es ist Sonntag, der 31. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim.
Er war Fußballprofi und kommt auf insgesamt 52 Länderspiele. Er hat sich nach seiner Karriere geoutet und dafür sehr viel Anerkennung und Respekt bekommen. Und er hat jetzt zusammen mit dem SZ-Journalisten Holger Gerz ein Buch geschrieben mit dem Titel Mutproben. Herzlich willkommen, Thomas Hitzesberger.
Hallo, grüß dich.
Lass uns, wenn du einverstanden bist, mit der deutschen Fußballnationalmannschaft anfangen. Hast du die Spiele gegen Frankreich und gegen Holland gesehen?
Ich habe das erste Länderspiel gegen Frankreich gesehen. Mhm. Beim zweiten gegen die Niederlande war ich selbst im Wembley, habe mir England gegen Belgien angeschaut. Ich muss ja auch schon mal die Konkurrenz schauen, weil ich war so happy über das Frankreich-Länderspiel, dass ich mir gedacht habe, jetzt haben sie die Kurve gekriegt, jetzt läuft's.
Also das Holland-Spiel habe ich auch komplett gesehen, kommt vielleicht nicht ganz an das Frankreich-Spiel ran, ist aber auch in jedem Fall ein großer Unterschied zu dem, was die deutsche Fußballnationalmannschaft im letzten Jahr gespielt hat. Wie sehr überrascht dich das?
Ich war schon überrascht, gerade jetzt gegen Frankreich. Ich hatte im Vorfeld ja auch mich häufig geäußert zur Nationalmannschaft und habe auch Bedenken geäußert. Die Abwehr ist nicht stabil, wir sind offensiv nicht gut genug, war mein Eindruck. Und plötzlich so ein Länderspiel aus dem Nichts war hervorragend. Und das jetzt nochmal zu bestätigen, hilft, glaube ich, allen, die sich auf diese EM freuen wollen. Ja. Weil jetzt spüre ich so, da ist eine erste Euphorie jetzt entstanden, die, glaube ich, allen gut tut.
Eine ganz wichtige und zentrale Rolle spielt ein Mann, mit dem du aktiv ja auch noch zusammengespielt hast, Toni Kroos. Gibt's aus deiner Sicht eine Erklärung dafür, warum ein 34-Jähriger, nachdem er 3 Jahre nicht in der Nationalmannschaft war, zurückkommt und so einschlägt?
Also da bin ich ein bisschen zurückhaltender. Erstmal war es überragend, wie er gespielt hat, keine Frage. Jetzt muss man aber auch dagegenhalten. Er war auch bei den letzten Turnieren dabei, in denen es nicht mehr ganz so gut lief. Also bin ich vorsichtiger. Dennoch hat man gemerkt, dass die Spieler erstmal, dass es ihnen gut tut, so einen respektierten Spieler zu haben, der so viel erlebt und erreicht hat. Also es ist Wahnsinn. Man hat ihm auch angemerkt, er fühlt sich gerade wieder wohl. Mhm. Also möge das so weiter anhalten, das würde mich total freuen. Aber nochmals, es waren jetzt zwei Testländerspiele, die wichtig waren. Mhm. Und jetzt die harte Arbeit beginnt erst noch.
Erkennst du beim Trainer, bei Julian Nagelsmann, eine ganz bestimmte Handschrift?
Nein, da bin ich auch etwas vorsichtiger im Urteil. Er hat jetzt wenige Länderspiele absolviert. Ich war in den USA zufällig bei den beiden Länderspielen gegen die USA und Mexiko. Da hat man schon gemerkt, es dauert ein bisschen und dann kamen Türkei und Österreich und jetzt diese beiden. Das heißt, da war fast alles schon dabei in den sechs Spielen und ist zu früh. Es kommt aber so ein großes Ereignis auf uns zu im Sommer, dass man nur hoffen kann, dass die letzten beiden Länderspiele jetzt maßgeblich diese EM beeinflussen werden.
Dieses große Ereignis, das im Sommer auf uns zukommt, also die Fußball-Europameisterschaft, mit dir in welcher Rolle?
Hoffentlich als Experte, wie auch bei anderen Turnieren schon. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich schaue Fußball total gerne an. Ich kommentiere das auch gerne. Bin gerade in Gesprächen und zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden, dass ich dann auch als Experte dabei sein werde.
Also in Gesprächen wieder mit der ARD?
So ist es, genau.
Ja. Apropos ARD, du hast ja diesen Film gemacht über Katar. Gibt es da eigentlich ein Nachfolgeprojekt, ein Nachfolgefilm? Ist da was in Aussicht?
Es gibt jetzt erstmal kein Thema, das irgendwie ähnlich brisant ist vor so einem großen Turnier. Die EM in Deutschland hat ganz andere Voraussetzungen und Bedingungen. Daher haben wir da nichts gemacht. Da wird sicherlich andere Dokus geben, aber nicht mit mir. Ich war selbst auch beschäftigt mit einem Buch und jetzt mit dem Alltagsgeschäft Fußball kommentieren. Und von meiner Seite aus erstmal nichts geplant.
Auf das Buch werden wir im Laufe unseres Gesprächs noch ausführlich kommen. Die anderen Geschichten, die du machst, wir fangen vielleicht mit der Schalte an. Also ich sitze in Stuttgart und du sitzt nicht in München und auch nicht in Stuttgart, wo du ja mal warst, sondern in London. Und wo genau in London?
Naja, ich bin quasi fast in meinem Büro hier in einem Lokal. Ich habe da vor einem Jahr ein Restaurant übernommen in Soho. Das nennt sich L'Escargot. Lustigerweise muss ich sagen, dass um die Osterzeit jetzt viele deutsche Touristen auch hier sind. Das ist sehr, sehr erfreulich. Aber dieses Restaurant beschäftigt mich und macht viel, viel Freude. Aber ist eben auch Arbeit und Vergnügen zugleich.
Du kochst aber nicht.
Dann wäre hier nichts los, wenn ich kochen würde. Die Leute sollen gutes Essen bekommen und nicht von mir quasi rausgeschickt werden.
Ja, wie bist du auf die Idee gekommen, in diese Gastrobranche reinzugehen?
Wie so oft sind es Zufälle im Leben, die einen dazu bringen. Ich war hier zum ersten Mal vor gut 10 Jahren, hatte eine tolle Zeit und einfach gespürt, das ist eine Atmosphäre, die mir gefällt. Und ich verbinde dann in all den Jahren meine Leidenschaft für England, für Essen. Und dann gab es die Möglichkeit, in dieses Restaurant zu investieren. Und ich dachte, ich habe gerade Zeit, ich habe auch Geld, das ich investieren möchte und habe alles verbunden. Und seit einem Jahr spüre ich aber auch den Druck, natürlich das erfolgreich zu gestalten. Aber es ist ein angenehmer Druck.
Hast du das Gefühl, dass mit deinem Engagement die Essenskultur in England ein Stück weit nach oben gegangen ist?
Keineswegs. Die war vor mir schon sehr gut hier in London. Man muss ja immer auch trennen zwischen London und dem Rest des Landes. Ja. Wobei ich auch für den Rest des Landes mittlerweile eine Lanze brechen muss. Es gibt viele schöne Orte und auch Plätze, wo man gut essen kann. Also England ist ganz, ganz großartig, aber London noch mehr speziell. Da ist das Essensangebot exzellent.
Wenn wir jetzt kurz nochmal das Land wechseln, also gerade waren wir in Großbritannien, jetzt gehen wir nach Dänemark. Bist du da eigentlich noch dieser Clubbesitzer dieses dänischen Fußballclubs?
Genau, Fußballclub, so ist es. Wir haben kürzlich auch die Mehrheit des Clubs von Aalborg BK, wenn man so will, übernommen. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Das ist schon bedeutend. In Deutschland gab es ja lange die Diskussion, da gibt es sie immer noch, über Investoren im Fußball. Ich bin zusammen mit 5 weiteren aus Deutschland investiert in den Club und wir wollen dort Erfolg haben. Sind Tabellenerster in der zweiten Liga, steigen hoffentlich auf und dann mal schauen, wo die Reise noch hingeht.
Ist das ein rein sportliches Invest oder ist das auch ein finanzielles Invest insofern, dass es nicht schlecht wäre, wenn da ein bisschen Geld bei rumkommt?
Naja, wir sind angetreten mit der Ambition, unsere Vorstellung von Fußballausbildung und Entwicklung dort umsetzen zu können. Das haben wir den Leuten vor Ort auch präsentiert. Die fanden den Plan gut und den wollen wir umsetzen. Das ist genau die Idee. Sollte uns das gelingen, dann kann man sich ja vorstellen, dass das, was wir investiert haben, auch irgendwann einen Mehrwert hat. Aber erstmal geht es darum, wieder zu zeigen, dass wir mit unserer Arbeit Erfolg bringen können. Das treibt uns an. weil wir Erfahrungen haben in Deutschland beim HSV, in Stuttgart, Hoffenheim und wo auch immer. Mhm. Und wir wollten halt die Möglichkeit nutzen, mit Aalborg wieder Erfolg zu bringen, die Leute da happy zu machen. Aber das dauert. Das wird mehrere Jahre dauern, bis wir dahin kommen.
Eine ganz bestimmte Funktion, den Fußball betreffend, dass du inzwischen nicht mehr hängt mit der Stadt Stuttgart zusammen und dem Verein VfB Stuttgart. Du bist nicht mehr Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, weil du nach einer relativ rüden Auseinandersetzung mit dem Präsidenten hingeschmissen hast. Warum hast du das gemacht?
Naja, ich würde es mir in meinen Worten so formulieren. Erstmal merkt man, dass der VfB irgendwie echt nicht zur Ruhe kommt. Wenn man sich aktuell nochmal draufschaut, wiederholt sich das. Es ist extrem viel Unruhe. Auch da gibt es die Wiederholung der Ereignisse. Die Mannschaft ist unbeeindruckt davon. Das ist sehr, sehr erfreulich. Aber alles, was die Gremien betrifft, merkt man schon, dass es sehr viele Eitelkeiten gibt und der Verein ja nicht zur Ruhe kommen kann. Für mich war damals klar, ich kann in dieser Konstellation nicht die nächsten Jahre erfolgreich arbeiten. Das hat sich für mich ausgeschlossen und deswegen war ich erstmal glücklich, dass wir ein gutes Ende gefunden haben, uns auch wieder zusammengerauft haben und ich gesagt habe, es muss jetzt ein anderer kommen und weitermachen. Und eben, wenn ich heute drauf blicke, muss ich sagen, war das eine sehr, sehr gute Entscheidung und ich wünsche es dem Verein, dass das irgendwann mal Ruhe einkehrt. Nur so wie es gerade läuft, ist es echt unbefriedigend. Mhm. Und ja, für mich ist es gut weitergegangen und ich kann auch zurückblicken auf ein paar echt tolle Jahre. Ich durfte mitgestalten. Ich habe in der schwierigen Phase wie Corona auch die Ärmel hochkrempeln müssen und wir haben es hingekriegt, den Club da durchzubringen. Mhm. Und jetzt haben andere übernommen und sportlich, wie gesagt, das ist wunderbar.
Also ich kann mich erinnern, wir haben damals, als Corona das alles bestimmende Thema war, SWR1 Leute zusammen gemacht und da war es eine vollkommene Nicht-Perspektive. Keiner wusste, wie es weitergeht. Keiner wusste, wie das mit dem Spielbetrieb weitergeht, ohne Zuschauer, was mit den Einnahmen ist. Und sowas alles. Inzwischen ist das kein Thema mehr. Der VfB Stuttgart spielt unfassbar erfolgreich, trotz dieser gerade von dir skizzierten Turbulenzen im Verein. Wie sehr hat dich das überrascht?
Du hast es ja vorher angesprochen. Ich habe mich damals aus der Deckung gewagt. Ich habe sehr deutlich angesprochen, was ich da sehe beim Club, was für die Zukunft vielleicht schädlich ist. Und habe das deutlich angesprochen. Das war definitiv der falsche Weg, die Art und Weise. Man muss halt nur konstatieren, dass sich zwischenzeitlich etwas die Gemüter beruhigt haben, aber jetzt kocht alles wieder hoch. Also es sind sehr viele Leute, die ihre eigenen Interessen in den Vordergrund stellen, die zwar behaupten, dass es um den Club geht, aber entgegengesetzt handeln. Und das ist sehr, sehr schade für die Leute, die den Club unterstützen, immer wieder das zu erleben, was da gerade passiert. So, und dann muss man für sich die Konsequenz ziehen. Und das, meine ich, ist für mich beruhigend zu sagen, es geht dann weiter. Mhm. Ich kann den Club trotzdem aus der Entfernung unterstützen und mich erfreuen an dem guten Fußball. Aber die Leute müssen sich schon selber fragen, ob das, was sie eigentlich nach außen immer wieder behaupten, ob das auch wirklich den Tatsachen entspricht oder ob es einfach nur tolle PR ist.
Ja, inzwischen ein ganz neues Projekt, das du zusammen mit einem wirklich beachtlich guten deutschen Sportjournalisten auf den Weg gebracht hast, Holger Gerz, Reporter der Süddeutschen Zeitung, auch gerade eben zum Sportjournalisten des Jahres 2024 gekürt worden. Ihr habt euer Buch Mutproben genannt. Zunächst mal, wie kam es zu der Zusammenarbeit erstens und zweitens dann eben auch zu diesem Titel?
Ja, ich war nach der Zeit beim VfB einfach wieder an einem Punkt in meinem Leben, wo ich überlegt habe, wie geht's jetzt weiter, was möchte ich machen? Und dann waren 10 Jahre vorbei nach meinem Karriereende. Ich habe Fußball aus so vielen Perspektiven kennengelernt, als Nachwuchsdirektor, als Vorstandsvorsitzender, als Ex-Spieler, als TV-Experte. Und dann war dieses Coming-out ja auch 10 Jahre schon zurückgelegen. Und dann war klar, das ist ein guter Zeitpunkt, zurückzuschauen auf meine Fußballkarriere, auf Fußball insgesamt draufzuschauen. Und Holger Gerz habe ich viele Jahre schon gelesen und ich mochte die Art, wie er über Fußball geschrieben hat, wie er über Fußball denkt. Da haben wir viele Schnittmengen. Habe ihn dann kontaktiert und gefragt, ob er nicht sich vorstellen kann, mir zusammen dieses Buch zu machen. Er hat zugestimmt und ich bin total glücklich, dass ich mit ihm das machen konnte, weil ich glaube, das Ergebnis sich sehr, wirklich sehen lassen kann.
Wobei er zuvor auch schon mal ein Buch mit Marcel Reif gemacht hat, also von da auch schon unter Beweis gestellt hat, dass er es kann. Wie hat eure Zusammenarbeit konkret ausgesehen? Hast du erzählt und er hat irgendwie aufgeschrieben?
Genau, und natürlich habe ich auch selber einen Beitrag geleistet beim Schreiben, gerade am Anfang und am Ende, dass schon mal klar ist, dass ich da auch selber was formulieren möchte, aber viele wesentliche Aspekte, da musste er schon einen Vorschlag auch machen. Mhm. Und ich wollte klar abstecken, was soll in dem Buch vorkommen. Es sollte keine reine Autobiografie sein. Daher kam da schon viel Input, aber genau, wie du es gesagt hast, viele Gespräche, er hat einen Entwurf gemacht und dann habe ich einfach gemerkt, ist das für mich so, möchte ich das haben oder muss ich da was ändern, will ich was ändern? Aber wir waren uns oft sehr, sehr schnell einig.
War es insofern auch eine Gratwanderung, weil man ja immer auch in Rechnung stellen muss, wie privat wird man, wie intim wird man, welchen Namen nennt man, was schreibt man, was lässt man weg?
Definitiv. Es war für mich klar, es soll kein Sensationsbuch werden. Ich möchte hier keine schmutzige Wäsche waschen, nicht irgendwelche Skandale nochmal aufdecken und raushauen, sondern es sollte vielleicht schon dem entsprechen, wie ich auch die letzten 10, 20, 25 Jahre agiert habe. Und durchaus kritischer Blick auf das Geschäft, aber ich möchte nie den Eindruck erwecken, als würde ich zynisch werden und dieses Geschäft nicht mehr mögen, sondern ich bin Teil vom Fußball, ich schätze sehr viel am Fußball, erlaube es mir aber auch, kritische Anmerkungen zu machen. Und das war in der Verbindung mit Holger super, sodass wir ja abgesteckt haben, was rein soll und wo man auch mal loben darf und was schön war.
Ja, apropos Lob, also wenn du mir die Bemerkung gestattest, ich habe das Buch komplett gelesen, wirklich von Anfang bis Ende. Ich finde es klug, ich finde es ehrlich, ich finde es authentisch, ich finde es diskret und ich finde es vor allem nicht voyeuristisch. Und das hat für mich jetzt deshalb einen besonderen Stellenwert, als beim Thema Outing ja reflexartig bei bestimmten Leuten das eine oder andere Lichtchen aufgeht, you know?
Klar. Ja, absolut. Und das ist also vielen Dank für diese positive Kritik und das bedeutet mir dann schon viel, weil es auch der Anspruch war und ich habe alles, was jetzt mein Coming-out angeht, das nochmal nachzuerzählen, welche Situation das war, aber jetzt nicht über andere zu sprechen. Ich habe es stets betont. Mir ist wichtig, meine Geschichte zu erzählen. Vielleicht findet es Nachahmer, vielleicht hilft es Menschen, die ich jetzt nicht kenne oder schon kenne, wie auch immer. Mhm. Aber nie Leute zu einem Coming-out zu drängen, das ist nicht meine Intention, war es nie und wird es auch nicht sein.
Also, du hast dich vor 10 Jahren geoutet, da warst du Anfang 30. Mhm. Kannst du das Lebensalter festmachen, an dem du gemerkt oder gespürt oder geahnt hast, dass für dich Männer attraktiver sind als Frauen?
Ich beschreibe es in dem Buch schon auch mit der Zeit in Lazio Rom. Das war um 2010.
Ende der Karriere.
Ja, nahe Ende des meiner Karriere. Es gibt nicht diesen einen Moment, es gibt nicht, ich wache eines Morgens auf und jetzt weiß ich das, sondern es ist ein Prozess des sich Eingestehens. Erstmal so, okay, ich fühle so, aber wie habe ich diese Gefühle zu bedeuten? Kann eigentlich nicht sein, darf nicht sein. Ich bin doch Fußballer, sowas gibt's nicht. Bis dann hin zu, genau, um 2010, als ich in Rom war, doch sehr einsam und gemerkt habe, es liegt nicht nur daran, dass ich jetzt vielleicht schlecht Fußball spiele und fußballerisch Probleme habe, sondern ich habe in der Gesamtheit als Persönlichkeit Schwierigkeiten. Ich laufe vor etwas davon, wovon ich nicht davon laufen darf. Ich muss mich dem stellen. Ja, ich bin homosexuell und jetzt muss ich die Flucht nach vorne ergreifen. Und ab 2010 war dann schon klar, so ist es und jetzt gehe ich damit positiv um.
Was deine Geschichte vielleicht noch ein Stück weit komplizierter macht, du warst ja viele Jahre auch mit einer Frau zusammen, ihr wart zusammen in England, als du in England gespielt hast und dann zurückzukommen, um festzustellen, vielleicht war es doch nicht mein Weg auf der einen Seite und dann auch dieser ehemaligen Partnerin gegenüber sich zu erklären, ich stelle es mir als nicht sehr einfach vor.
Naja, als ich gesprochen habe von 2010, was für mich bedeutend war in Rom, war schon die Erkenntnis, jetzt damit umzugehen in einer positiven Art und Weise und die Vorstellung zu haben, dass mein Leben glücklich weitergehen kann. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mit Familienmitgliedern zu sprechen, mit guten Freunden, habe viele positive Reaktionen bekommen und dann war klar, es wird für mich ein Leben so geben, wie ich mir das dann auch wünsche. Und der Plan, wenn man so will, ging auch auf und das war sehr erfreulich. Die Vergangenheit, die existiert und das ist auch gut so, aber dann war es wichtig, nicht damit zu hadern, sondern einfach nach vorne zu blicken und das war ja für mich gut.
Welches war vor dem Outing die größte Hürde für dich? Die eigene Familie, die, sollte man vielleicht auch dazu sagen, du bist groß geworden auf einem Bauernhof, kleiner Ort in Oberbayern, 6 ältere Geschwistern, alles sehr in Anführungsstrichen normal und sehr bodenständig.
Ja, ich bin ja ein bisschen, hab an der Reihe getanzt. Als Fußballprofi ist mir vielleicht nicht normal in dem Ganzen, was man da macht. War mir aber wichtig, bodenständig immer auch zu bleiben. Und das war sicherlich nicht ganz einfach. Ich habe dieses Gespräch mit den Eltern ein bisschen länger vor mir hergeschoben, aber sie mussten das von mir erfahren, nicht aus der Presse. Mhm. Es war ein Abend, der schwierig war in der Vorbereitung, weil ich einfach ihnen das schon beibringen wollte. Und es ist dann auch gelungen, und für mich sehr, sehr bedeutend, dass bis zum heutigen Tag das Verhältnis zu meinen Eltern sehr, sehr gut ist. Denn ich habe davor schon Geschichten von anderen Menschen gehört, bei denen ist es nicht so positiv verlaufen. Ja. Und davor hatte ich ein bisschen Sorge.
Also was ich wirklich beeindruckend fand, du schilderst es in deinem Buch, dieser Abend, in dem du dich den Eltern erklärst. Die Eltern nehmen es dann zur Kenntnis, die Mutter vielleicht ein bisschen empathischer als der Vater. Und danach ist das nie mehr ein Thema geworden. Mhm. Nie mehr. Du bist dann an der Tag, glaube ich, in die Familie, hast gefragt, ist alles okay bei euch? Und dann kam die Reaktion, was soll die Frage?
Ja, genau. Und vielleicht können das auch andere Menschen nachempfinden, dass wenn man in einer großen Familie ist und vielleicht nicht über Gefühle viel gesprochen hat in der Vergangenheit, warum sollte man das dann tun? Vielleicht hat auch die Sprache dafür gefehlt und dafür habe ich totales Verständnis. Ich habe mich in der Form entwickelt, wie meine Eltern es nicht gemacht haben, weil sie zu arbeiten hatten, jeden Tag auf dem Bauernhof. Und ich bin in der Welt rumgekommen. Und da möchte ich meinen Eltern nicht zu viel zumuten und plötzlich sagen, ich erwarte jetzt, ihr seid empathisch und redet über meine Gefühle. Mhm. Das war nicht angesagt, das ist es heute nicht und trotzdem pflegen wir ein sehr gutes Verhältnis.
Was war sonst noch möglicherweise eine Hürde oder etwas, was dich hat zögern lassen, dieses Outing aktiv zu betreiben? Was die Frage, wie reagieren die Mitspieler, wie reagieren bei einem Spiel Gegenspieler, wie reagieren bei einem Auswärtsspiel die Fans dort?
Für mich war die größte Hürde die eigene Kabine, weil ich bis dahin ja schon miterlebt habe, wie Spieler unter Umständen auf einen schwulen Mannschaftskollegen reagieren würden. Das war nicht positiv. Und da ist jede Kabine anders. Manche Kabinen hätte ich mich vielleicht wohler gefühlt, in anderen wäre es schwierig geworden. Und weil man mit diesen Mitspielern jeden Tag ja zu tun hat, möchte man, dass das Verhältnis ja auch weitestgehend intakt ist. Mhm. Die Fans hatte ich keine Sorge davor. Man ist in einem geschützten Raum, die Kameras sind immer an. Ich glaube, da hat man nichts zu befürchten. Auch bei den Medien in der Zeit 2010 und ein paar Jahre später, da konnte keiner mehr dagegen sein. Das war meine Ansicht, sondern es ging primär um die Kabine. Was bewirkt es in dieser Mannschaft, wenn ich sage, ich bin schwul? Wie verändert sich die Dynamik und auch dann die Leistungen am Wochenende? Und diese Verantwortung war für mich schon sehr, sehr groß.
In welcher Kabine der Vereine, bei denen du gespielt hast, wäre ein Outing am schwierigsten und am kompliziertesten gewesen?
Das ist eine nachvollziehbare, gute Frage. Ich habe mir das erspart, das auch im Buch zu schreiben. Ich möchte auf die einzelnen Kabinen nicht eingehen oder die Spieler, die damals sich despektierlich geäußert haben. Das lasse ich. Ja. Ich meine nur, ein paar waren schwieriger als andere.
Also dann würde ich, wenn du einverstanden bist, gerne einen Namen nennen, den man auch kennt. Jens Lehmann, Nationalspieler, der ja auch mit dir eine Zeit lang beim VfB Stuttgart gespielt hat, der unmittelbar nach dem Outing in einer Fernsehsendung zwei bemerkenswerte Dinge gesagt hat. Zum einen hat er gesagt, dass er das irgendwie dann doch etwas komisch fände, weil, also zu wissen, dass man mit einem, der schwul ist, unter einer Dusche steht, so, also hätte ich gedacht, 2014 bei einem so aufgeklärten, intelligenten Menschen hätte auch eine andere Äußerung stehen können. Und das Zweite war, dass er, das hat mich eigentlich fast noch mehr irritiert, dass er gesagt hat, er hätte bei dir, bei deiner sehr athletischen und robusten Art Fußball zu spielen, ja, Hits the Hammer, er hätte dir das am allerwenigsten zugetraut, so nach dem Motto, eigentlich, wenn ein Fußballspieler schwul, dann geht er mit irgendeiner Federboa auf den Platz.
Mhm. Ich finde es eigentlich wieder ganz gut, dass er das gesagt hat, weil es nochmal unterstreicht, dass Leute wie er in einem Fußballgeschäft halt so denken. Er hat sich halt getraut, das auszusprechen. Das war jetzt nicht unbedingt populär. Da hat er sicherlich auch Gegenwind dafür gekriegt. Aber es zeigt, er als Fußballprofi, ehemaliger Profi, der hat es so empfunden. Und wenn er das so empfindet, dann wird es wahrscheinlich noch andere geben. Und das macht es halt so schwer für Fußballer, weil sie wissen, da könnten ein paar Kollegen da sein, die denken genauso. Und das will man halt nicht. Und solange das der Fall ist, ist es halt schwierig, offen über seine sexuelle Orientierung zu sprechen, wenn sie halt nicht der Norm entspricht. Und der Jens hat was ausgesprochen, was vielleicht viele andere oder manche andere auch denken. Ich hätte mir ja auch gewünscht, er wäre weiter. Aber immerhin war er ehrlich und hat es klar und deutlich gesagt.
Darf ich fragen, hattet ihr danach nochmal einen persönlichen Kontakt und konntet irgendwie das eine oder andere auch zwischenmenschlich klären?
Ja, ja, wir haben danach oft noch Fußball gespielt, so im Privaten. Und das ist dann auch so ganz normal irgendwie. Es gibt nichts zu diskutieren, sondern er will kicken, ich will kicken. Mal in derselben Mannschaft, zum Beispiel gegeneinander. Und wenn wir gegeneinander spielen, dann will ich einfach gegen ihn gewinnen. So. Klar. Und meistens haben wir wirklich Spaß, weil wir Fußball lieben. Und dann gibt es gar nicht die Notwendigkeit, das nochmal ausführlich zu besprechen. Sondern ich weiß, ich kenne ihn lange genug. Ich spiele gern mit dem Fußball und gegen ihn. Und das ist alles okay so.
Ja.
Und das passt ja.
Es gibt noch eine andere Geschichte, die ist ein paar Jahre davor passiert, im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, als es Probleme gab mit Michael Ballack, der verletzt war, und dann hat Philipp Lahm die Kapitänsbinde für sich reklamiert, und dann gab es einen oder den Manager von Michael Ballack, der plötzlich von einer schwulen Combo im Dunstkreis der deutschen Fußballnationalmannschaft berichtet hat. Wie hast du das in Erinnerung?
Ja, das war genauso diese Zeit, in der zu viele Leute sich zu dem Thema geäußert haben und der Sache nicht geholfen haben. Diese Phrasen, oder in seinem Fall Michael Becker, glaube ich, heißt er, von sowas zu sprechen, Gerüchte zu streuen, das war widerlich, das war wirklich widerlich. Aber wie soll man so einen Berater davon abhalten? Wenn es jemand abdruckt, dann ist es in der Welt. Und das ist extrem bitter. Das war auch für mich ein Grund, irgendwann mal öffentlich zu sprechen, um diesen Quatsch mal aus der Welt zu räumen. Um einfach mal mit Vorurteilen die aus der Welt zu schaffen und diesen Nonsens einfach mal zu widerlegen. Und wenn ein Einzelner wie dieser Spielerberater, der damals sicherlich wichtig war für die Branche, aber so einen Mist erzählt, dann ist es wichtig, dass es andere Stimmen gibt. Und die sagen erstmal, wenn es schwule Fußballer gibt, dann ist es auch okay. Aber solche Kommentare schrecken Leute schon mal ab. Ja.
Du hast vorhin erzählt, warum du dich im Einzelnen so schwer damit getan hast, dieses Outing dann auf den Weg zu bringen, was dich hat zögern lassen. Irgendwann stand die Entscheidung und du in Verbindung mit einem Journalisten der Zeit und mit der Publizistin Caroline Emke, ihr habt euch quasi ein langes Interview in der Zeit als Projekt vorgenommen, um dieses Outing eben dann auch öffentlich zu machen. Wobei dieses Interview, glaube ich, eine außerordentlich schwere Geburt war.
Naja, das ist schon, es war viel Arbeit, ist ja klar. Das war für alle Beteiligten schwierig, wenn man so will. Aber es war ein toller Prozess, weil ich wollte aus der Emotion heraus sprechen. Ich wollte das, damals war für mich klar, das mache ich in der Zeitung. Ich gebe ein Interview, so macht man das halt. Und dann habe ich ein erstes Gespräch geführt und habe schon auch hinterher gemerkt, boah, ich bin da schon sehr, sehr offen. Ich bin ohne irgendwelche Schranken und habe mir dann hinterher gedacht, so möchte ich das doch nicht veröffentlicht haben. Und Caroline und Moritz waren sehr, sehr einfühlsam, haben mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe, dass, wenn ich wirklich öffentlich sprechen will, dann machen wir das zusammen und nicht mich unter Druck setzen. Sie haben nicht Dinge eingefordert, die ich nicht wollte. Und das war, ja, das, da fühlte ich mich bestätigt, dass ich mit den Richtigen das zusammen gemacht habe. Mhm. Aber vom ersten Gespräch bis zur Veröffentlichung sind ein paar Jahre vergangen. Und wer Interviews schon gegeben hat und solche Prozesse durchläuft, kann sich vorstellen, dass man gerade in so einer Dimension sehr, sehr Acht geben muss, was man sagt und was man nicht sagt.
Dieses Interview und dieses Outing, beides ist sozusagen wie eine Bombe eingeschlagen, insofern, als ich glaube, der Server der Zeit ist zusammengebrochen.
Ja, in der Tat.
Was ist mit deinem Handy passiert?
Das ist fast explodiert in meinen Händen. Und so, wir wussten ja vorher nicht, was kommt da jetzt. Ich war ja ein Ex-Spieler, ich war ja kein aktueller Spieler mehr, ich war kein Nationalspieler mehr. Ich war ein ehemaliger Bundesligaspieler. Und plötzlich erzeugt es so viel Aufmerksamkeit, das war enorm. Ich habe so viel positive Nachrichten bekommen, eben der Zeitserver zwischenzeitlich zusammengebrochen. Und das hat nochmal unterstrichen, vor allen Dingen all die Leute, die sagen, ah ja, interessiert doch keinen, was soll das, Privatsache. Nein, es interessierte Menschen damals und heute interessiert es Menschen immer noch, wenn es ums Privatleben von bekannten oder semi-bekannten Leuten geht.
Mhm. Medial gesehen war, glaube ich, die Reaktion einhellig positiv oder ist dir irgendwas Negatives da in Erinnerung?
Nein, ich war im Arbeitsmodus. Ich musste mich konzentrieren. Welche Folgeanfragen gab es? Was musste ich bedienen? Wo musste ich absagen? Dass ich gar keine Zeit hatte, all die Berichterstattungen mitzuverfolgen. Mhm. Und der grundsätzliche Tenor war so, das ist gut, das ist mutig, toller Schritt und viel Lob. Und vereinzelt gab es wahrscheinlich Kritik. Ich habe auch ein paar E-Mails bekommen, die unschön waren. Aber da war ich an einem Punkt in meinem Leben, wo mich das nicht mehr aus der Bahn geworfen hat.
Wie haben deine ehemaligen Kollegen, deine ehemaligen Mitspieler und Gegenspieler reagiert?
Ich würde mal sagen, die hatten meine Handynummer nicht mehr. Es gab nur ein paar wenige, die sich gemeldet haben, aber genau das Gleiche. Hey, mutig, toll, super gemacht. Das war positiv. Die, die sich gemeldet haben, waren einhellig der Meinung, das war ein toller Schritt.
Ja. Wie hat die Familie reagiert? Wie haben die Eltern reagiert, die möglicherweise am skeptischsten waren?
Auch da sehr positiv. Ich musste sie halt vorbereiten, dass etwas Größeres kommen könnte, mehr Nachfragen. Meine größte Sorge war da wiederum, dass dann der Boulevard bei meinen Eltern anruft, bei die Familie abtelefoniert, überall nachfragt, so hey, könnt ihr uns noch mehr Infos geben? Und da habe ich schon meine Familie gebeten, dass sie das nicht tun, dass sie wirklich keine Auskunft geben und mich das steuern lassen. Weil sonst wird's unübersichtlich, sonst sagt man vielleicht Dinge aus der richtigen Absicht, aber mit dem falschen Inhalt, was mir dann eher Schaden zufügt. Und auch da Riesenkompliment an alle in meinem engsten Umfeld, die da toll mitgezogen haben. Das war echt positiv.
Das bedeutet, eigentlich unmittelbar nach deinem Outing, nach der Veröffentlichung, war für dich klar, es war die richtige Entscheidung?
Total, ja, das war so wichtig, dass es ausgesprochen ist. Es war wichtig, mein Gesicht zu haben. Also wenn man immer bis dahin spekulierte über mögliche schwule Fußballer und es waren nur Spekulationen, ich war dann ein Gesicht. Und dann Vorurteile abzubauen, mit Klischees aufzuräumen, du hast es gesagt, Hits the Hammer, das steht nicht für weich. Das ist das Gegenteil davon und auch in der Art, wie ich Fußball gespielt habe. Und dass Leute einfach mal verstehen, man kann schwul sein und ein Nationalspieler in Deutschland, das geht. Und das war mir wichtig, auch wenn es dann nach der Karriere war. Und ich war ganz klar darin, es war richtig, das öffentlich zu machen.
Mhm. Ändert aber nichts dran, dass danach zumindest in Deutschland kein aktiver Profifußballer den Weg beschritten hat, den du vorgegeben hast.
Genau so ist es. Und das ist ja schon erstaunlich. Und dann, weil du vorher die Kommentare von Jens Lehmann angesprochen hast, würde ich mal behaupten, dass all jene, die in der Situation sind und sich das überlegen, solchen Kommentaren von Jens oder anderen viel mehr Gewicht geben, als das Positive, das ich anspreche. Es gibt dann immer eine Erklärung, warum das Negative überwiegt und meine Erzählung von, hey, das Leben ist toll weitergegangen, ich habe super viel Lob und Zuspruch bekommen, das bedeutet dann nicht so viel. Und die Spieler, die es dann betrifft, wer auch immer das sein mag, finden für sich eine Erklärung, dass es sich besser lebt, wenn man das nicht auslebt und öffentlich macht.
Ja. Wobei in deinem Fall es ja auch Leute gab, auf deren Urteil du Wert gelegt hast, die dir auch dringlichst abgeraten haben, dich zu outen.
Definitiv. In der ersten Zeit, in den ersten Monaten, in denen ich eigentlich beschlossen habe, ich möchte es öffentlich machen, spielte ich noch für den VfL Wolfsburg und ich habe schon gemerkt, als aktiver Spieler das öffentlich zu machen, das wird reinhauen, also das wird einschlagen. Aber ich wollte nicht naiv sein, hab mir Rat geholt und dann auch unter anderem bei einem Medienanwalt oder auch in meinem privaten Umfeld und einhellig die Meinung war, alles okay, wir mögen dich immer noch, aber das kannst du nicht öffentlich sagen. Und der Medienanwalt war sehr klar darin, der sagte, machen Sie, was Sie wollen, aber reden Sie nicht öffentlich darüber. Das werden Sie nicht aushalten. Und dann habe ich gemerkt, okay, der Mann ist lange im Geschäft, der hat Erfahrung. Wenn der, so wie ich damals ihm gegenüber saß, zu dem Schluss kommt, ich bin nicht stark genug, dann wird er wohl recht haben.
Ja, aber wie sehr die Zeiten sich doch verändert haben, das kann man an einem Beispiel festmachen, das, glaube ich, auch in deinem Buch steht. Rudi Assauer war Manager bei Schalke, war davor Manager bei Werder Bremen. Der hat damals einen Masseur entlassen oder hat angekündigt, ihn zu entlassen, weil der schwul war. Mhm. Also die Geschichte auf heute übertragen würde bedeuten, Assauer würde selbst seinen Job verlieren.
Definitiv. Also da hat sich so viel verändert. Alles, was Diskriminierung anbetrifft, egal in welcher Form, da sind Vereine sehr, sehr klar in ihren Statements, in Positionspapieren, die sie formulieren. Sowas geht heute nicht mehr. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ein Club kann solche Leute, die sowas von sich geben, nicht länger beschäftigen. Und ich finde auch, das ist richtig. Die Art, wie wir mit Menschen umgehen, muss respektvoll sein. Und zu sagen, ich werfe jemanden raus, wenn ich rauskriege, dass er schwul ist, das ist ein absolutes No-Go. Also das finde ich schon.
Ja. Wie waren eigentlich, weil wir jetzt gerade auch die Schalte zu dir nach London haben, in dein Restaurant, wie waren eigentlich die Reaktionen in Großbritannien? Das ist ja ein Land, in dem du lange auch selbst gespielt hast und zu dem du ja auch irgendwo eine emotionale Bindung und Beziehung hast.
War auch sehr positiv, das, was hier berichtet wurde. Und wenn ich jetzt wieder mehr Zeit in England verbringe und mit Leuten spreche, dann merke ich das, dass es sich gar nicht so unterscheidet von Deutschland. Auch hier ist der Großteil der Menschen der Überzeugung, der Umgang mit Minderheiten hat anders auszusehen wie vielleicht vor 10, 15 Jahren. Homosexualität und Fußball, das passt auch zusammen. Ob das schwul-lesbische Fanclubs sind, ob das die Presse hier ist. Ich fühle mich hier sehr wohl, ich fühle mich hier gut aufgenommen immer wieder und oftmals kommt halt Hits the Hammer und die Verbindung zu Aston Villa und da rede ich mindestens genauso gern drüber.
Wie ist es eigentlich mit Italien? Also du hast ja immerhin ein paar Monate auch bei Lazio Rom noch gespielt. Gegen Ende deiner Karriere müsstest du sozusagen die Bilanz plus minus aufmachen. Italien wäre, glaube ich, eher auf der Negativseite.
Ja, das ist richtig. Und dennoch habe ich auch eine gute Beziehung zu Italien. Ich mag das Land sehr, ich mag die Kultur dort und da kann auch die Zeit bei Lazio Rom nichts verändern. Es war nun mal, ich war in keiner guten Phase meines Lebens. Mhm. Im Verein habe ich wenig Unterstützung erhalten und trotzdem waren da ein paar Spieler, die das gespürt haben, dass es mir nicht gut geht. Und die wollten mir immer wieder helfen. Ich war aber sprachlich nicht in der Lage, mich so auszudrücken wie jetzt in Deutsch oder in Englisch. Und deswegen bin ich da nicht ganz so hart in dem Urteil. Lazio Rom war ein schwieriges Kapitel, aber ich will nicht alles verteufeln, was da passiert ist, denn es hat sich auch keiner getraut, mehr nachzufragen bei mir und ich war sehr verschlossen, ich war einsam und da muss man es akzeptieren und nochmals, diese Zeit führt nicht dazu, dass ich mit Italien gebrochen hätte. Mhm. Wenn ich Zeit habe, mache ich Urlaub in Italien, ich finde es großartig.
Aus Niederlagen lernt man ja eigentlich mehr als aus Siegen, das gilt in deinem Fall möglicherweise auch für den VfB Stuttgart. Also du bist mit dem VfB 2007 Meister geworden. Du hast das letztlich entscheidende Tor im letzten Spiel gegen Cottbus, glaube ich, erzielt. Und dann in der Saison drauf warst du plötzlich nur noch Ersatzspieler. Und also das Ganze ist in eine Richtung gegangen, die du dir so nicht gewünscht hast. Wie hast du das in Erinnerung?
Naja, das ist ein normaler Fußballeralltag. Ich habe über 10 Jahre als Profi gespielt, habe viel erlebt, einiges erreicht und vielleicht mehr, als ich mir als Kind erträumt hatte. Also habe ich eine positive Bilanz. Nur manche Phasen waren halt zäh. VfB Stuttgart, man ist Meister, ich war mal Kapitän. Dann sagt der Trainer auf einmal, ich nehme dir die Kapitänsbinde, weil du bist zu sehr mit den anderen beschäftigt als Kapitän. Konzentriere dich mehr auf deine eigene Leistung. Und ich denke mir, was soll denn das jetzt? So, und dann muss man damit umgehen. Und dann zu sagen, ich bin gerade in einem Loch, wie komme ich da raus? Ich muss mal mit einem Sportpsychologe reden. Das ist ganz normaler Fußballeralltag. Ich bin so dankbar, dass ich das alles erlebt habe. Es hat mich stärker gemacht. Und jetzt geht's mir gut. Und trotzdem heißt es nicht, dass jeder Tag eitel Sonnenschein ist. Aber diese Fußballerkarriere hat mich total geprägt.
Ja. Dann gab's ja noch dieses Sommermärchen des Jahres 2006. Auch mit dir als einer der Darsteller. Allerdings in einer Rolle, die du dir so nicht ausgesucht hast. Du hast, glaube ich, insgesamt 10 Minuten in diesem Turnier gespielt. Mit anderen Worten, eigentlich warst du nur dazu da, Jens Lehmann vor den jeweiligen Spielen die Flanken in den Strafraum zu hauen.
Genau so war es. Ich habe wirklich vor jedem Spiel die Flanken von links und rechts reingeschlagen beim Warmmachen. Und das war undankbar, weil als Ersatzspieler kann man ja vorher dann Kreis spielen, wie man so schon sagt, 5-2 Kreis. Mhm. Das ist dann noch ein ganz schöner Trost, wenn man nicht spielt. Und ich musste den warm schießen. Und wenn halt eine Flanke nicht ankam, dann war der halt sauer und hat mich halt zusammengefaltet. Und dann musste ich mich halt immer konzentrieren, das ist auch klar. Und das gehört halt auch dazu, wenn man in so einem Kader ist, bei so einem wichtigen Turnier, zu funktionieren, die Rolle anzunehmen. Das habe ich gemacht, aber auch da gab es Tage, die ein bisschen zäher waren. Und das Schöne war, ich habe durchgezogen, jeden Tag Gas gegeben und in der Saison drauf bin ich mit VfB Stuttgart Deutscher Meister geworden. Und das war eine tolle Bestätigung.
Genau, und möglicherweise ist das jetzt auch im Hinblick auf die Fußball-Europameisterschaft, die ansteht, ein Trost für diejenigen, die noch vor einem Jahr ganz sicher davon ausgegangen sind, dass sie spielen und jetzt müssen sie damit leben, möglicherweise gar nicht in den Kader zu kommen.
Ja, ja. Das ist so, Fußball ist so schnelllebig. Ich habe vor der WM 2006 war es nicht sicher, dass ich im Kader bin. Und Jürgen Klinsmann hat mich dann nominiert und ich war so happy. Hab total hart trainiert im Vorfeld und das war so eine Bestätigung dafür. Und dann im Turnier dann irgendwann zu erkennen, oh, ich werde hier gar nicht spielen. Mhm. Das war dann so ein Rückschlag. Und dann zu wissen, Sommerpause ist kurz, VfB fängt die Saison wieder von vorne an, ich bin am Start. Und dann Erfolg zu haben, das lässt einen immer wieder von vorne anfangen und macht es auch leichter, dann mit Rückschlägen umzugehen, weil man weiß, in 3 Tagen ist das nächste Spiel, am nächsten Tag ist wieder eine Trainingseinheit. Und das ist das Schöne am Fußball, dass das einfach geht. Und, ne.
Jetzt gibt's viele, die dich sicher auch medial unterfüttert, auch als Vorbild bezeichnen würden. Wie gehst du damit um?
Das ist ziemlich cool, weil das ja gar nicht klar war, dass ich in so eine Rolle hineinschlüpfen könnte. Als Profi, klar, da ist man halt Vorbild für die Fans, für den Verein, für den man spielt. Aber nach der Karriere für Menschen vielleicht Vorbild zu sein, die ähnlichen Weg beschritten haben, wenn es ums Coming Out geht und mir das dann auch bestätigen, dass sie mir dankbar sind für das, was ich gemacht habe. Aber auch manche als Fußballer, die sagen, hey, ich war damals im Stadion, als du das Tor geschossen hast gegen Cottbus. Mhm. Das ist so ein großes Geschenk, dass als Fußballer dürfen das nie unterschätzen oder als gegeben hinnehmen, was wir mit den Emotionen der Menschen machen können. Das ist das Allergrößte. Und jetzt, dass es für mich so lange noch reinreicht in die Karriere danach, in das Leben danach, ist, wenn mich Leute erkennen auf der Straße und sagen, hey, danke, toll, was du gemacht hast, dann kriege ich schon mal Gänsehaut.
Ist doch letztlich auch ein Zeichen dafür, man kann es an deiner Person wirklich sehr gut festmachen, dass sich Mut und Zivilcourage auch jeweils lohnen kann. Also du hast ja nicht umsonst dann vor ein paar Jahren auch noch das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Ja, es ist richtig. Diese Mut spielt eine große Rolle und das waren ja auch immer die ersten Reaktionen nach dem Coming Out. Mutiger Schritt, mutige Entscheidung. Ich habe dann diesen Begriff auch ständig wieder verwendet und das heißt auch, das immer wieder zu proben, wie der Titel des Buches ja auch sagt, Mut zu proben, es immer wieder aufs Neue zu tun. Das heißt aber nicht, dass Mut immer nur dann Mut ist, wenn es gut geht. Mhm. Mut heißt halt auch, dass es mal schief gehen kann. Und du hast es mal angesprochen, VfB die Zeit, da war ich auch mutig und habe gesagt, naja, der Aufsichtsratsvorsitzende, mit ihm und mir, das haut nicht hin und habe einen offenen Brief geschrieben. Und da gab es aber richtig eine auf die 12 bei mir. Und das war auch mutig, aber das ging schief. Und trotzdem sich nicht abhalten zu lassen und den nächsten Schritt zu unternehmen, zu sagen, okay, ich wage etwas, wo ich nicht genau weiß, wie es ausgeht. Mhm. Eines muss nur klar sein, Mut heißt nicht, irgendwelche Gefahren einzugehen, die unkontrollierbar sind, sein Leben zu riskieren. Das ist nicht Mut. Davon spreche ich nicht. Sondern die Komfortzone zu verlassen, etwas Neues zu wagen, in der Hoffnung, dass es gut wird. Aber wenn es schlecht wird, dann ist es nicht gleich irgendwie das Leben, schadet mir das massiv, ja.
Jetzt wird es möglicherweise im Mai sowas wie ein Gruppenouting von Profifußballern, nicht nur in Deutschland, sondern möglicherweise in Europa geben. Was weißt du davon und was hältst du davon?
Ich weiß darüber sehr wenig, bis auf die öffentlichen Ankündigungen, die es bisher ja gegeben hat. Also ich weiß, dass es stattfinden soll und gehe auch fest davon aus, dass es kommt. In welcher Dimension kann ich nicht abschätzen. Es ist nachvollziehbar, dass man sich zusammentut, dass mehrere Menschen ihre Geschichte erzählen, weil sich dann die Aufmerksamkeit auf mehrere Schultern verteilt. Ich fände das super, auch erstmal aus eigener Perspektive, weil ich habe meine Geschichte, glaube ich, oft genug erzählt. Ich wäre sehr interessiert dran, andere Versionen zu hören, andere Geschichten. Vielleicht unterscheiden sie sich von meiner, vielleicht ähnelt sich das. Und da bin ich sehr neugierig, wünsche, wenn es auch so durchgesetzt wird und umgesetzt wird, dass die Leute, die da beteiligt sind, alles in Erfüllung geht, was sie sich davon versprechen.
Okay, 2 kurze Fragen habe ich noch zum Ende unseres schönen Gespräches. Erstens, wer wird deutscher Meister?
Bei Leverkusen.
2. Frage, wer wird Europameister?
Hättest du mich vor einer Woche gefragt, hätte ich was anderes gesagt. Jetzt sage ich Deutschland, klar.
Ich danke dir für das Gespräch. Alles Gute.
Danke auch, ja, ebenso.
Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Mia Becker.